Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
So sehr danken für das, was wir erleben durften mit euch zusammen diese Saison. So unbeschreiblich.
Wir sind dankbar. Danke Sebastian, danke Mannschaft, dass ihr den Spaß zurückgebracht habt ins Neckarstadion. Und jetzt im ganzen Stadion, nach all der Scheiße, geht's auf die Reise.
Das waren unvergessliche Momente für viele VfB-Fans, die sich am vergangenen Samstagnachmittag in der Mercedesstraße zu Bad Cannstatt zugetragen haben. Nach dem 3:1 Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, dem ersten Bundesliga-Heimsieg gegen die Bayern für den VfB seit 2007. Und unter anderem über diese für viele unvergessliche Momente auf dem Zaun in der Cannstatter Kurve spreche ich wie immer mit Philipp Meisel. Philipp, ich grüße dich.
Grüße.
Und wir sind aber nicht allein heute, sondern wir haben uns einen sehr kompetenten Gesprächspartner hier reingeholt, Mario Rieker von The Zone. Mario, grüß dich.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen, hat Sebastian Hoeneß gesagt, als ihm das Mikrofon gereicht wurde auf dem Zaun oben. Und was trifft sich da denn besser, als jemanden hier zu haben, der einen Podcast betreibt, der Serie A More heißt und sich mit der italienischen ersten Liga beschäftigt. Mario, sehr herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich wirklich sehr. Und du hast es angesprochen, vielleicht können wir in der kommenden Saison auch in der Gruppenphase schon die eine oder andere Gegnervorschau machen. Denn so ein Auswärtsspiel in Bologna zum Beispiel, Thiago Motta gegen Sebastian Hoeneß, wenn beide dann hoffentlich noch an der Seitenlinie beim jeweiligen Verein stehen, da würde ich mich schon sehr drüber freuen.
Nachtigall, ich höre dir trapsen, wa? Ja, das wäre tatsächlich ganz schön schick, das stimmt. Erzähl doch mal ein bisschen für all diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, die dich nicht kennen, die deinen Podcast nicht kennen, die nicht wissen, was du sonst so machst. Wer bist du? Was machst du? Bitteschön, Bühne frei.
Als erstes tatsächlich, das habe ich im Vorgespräch vergessen, ich habe noch einen Auftrag bekommen und zwar von einem guten Freund, mit dem ich in Schwäbisch Hall zur Schule gegangen bin. Der hat gesagt, ich soll euch erstmal sagen, bester Podcast, der hat sich sehr gefreut. Und das kann ich genauso sagen, hat er gesagt, als ich ihm erzählt habe, dass ich hier zu Gast sein werde. Also Grüße gehen raus an Simon.
Danke für die Blumen.
Danke Simon.
Ja, ich bin wie ihr im weitesten Sinne Sportjournalist, arbeite seit 2016 für The Zone. Davor war ich bei Sky und bei Sport1 auch schon. Als Redakteur bin ich angestellt. Darf aber auch schon seit ein paar Jahren mich als Kommentator betätigen. Bin da in der Serie A zu hören, aber auch in der Bundesliga und der Champions League. Und das ein oder andere Mal am Wochenende, letztens gegen Heidenheim, war ich auch mal im Neckarstadion als rasender Reporter für die mehr oder weniger dummen Fragen nach dem Spiel.
Ich glaube, wir haben uns in Leipzig in der Vorrunde gesehen, bei dem 2:5, kann das sein?
Stimmt, genau, ja.
Ja. Es war übrigens ein 1:5, Philipp. Das muss
ja,
ich.
Ja,
das
ist schon so lange zurück.
In bester also, Patrick Wasserzieher-Manier reinschieben an der Stelle.
Magst du mir einen Kaffee bringen, aber nur umgerührt, bitte.
Ja. Mario, wir freuen uns aber sehr, dass du da bist. Und ich glaube, Philipp und ich, wir können das auch offen sagen, auch weil du ein Wunschgast von uns warst. Wir wollten schon länger mal mit dir quatschen, weil wir auch wahrnehmen, dass du dich auch oft mit dem VfB beschäftigst. Und wie gesagt, du hast auch gerade gesagt, gegen Heidenheim warst du auch zuletzt im Stadion. Und du hast am vergangenen Samstag für The Zone auch die Zusammenfassung von dem Südschlager gemacht, der, glaube ich, seit vielen Jahren mal wieder ein Südschlager war, zumindest aus VfB-Sicht. Wie hast du denn das Spiel wahrgenommen, das VfB am Samstag? Und wie viel davon, ich frage es direkt als erstes, bevor Beschwerden kommen, wie viel davon geht wirklich auf den VfB zurück und wie viel auf die Tatsache, dass die Bayern im Real-Sandwich waren?
Ich finde schon, dass viel auf den VfB zurückkommt, weil du musst ja trotzdem erstmal so wie der VfB da aus der Kabine kommen und das Spiel so annehmen und angehen, wie sie es von Anfang an gemacht haben. Ja, Thomas Tuchel hat im Vorfeld der Partie schon relativ deutlich gesagt, dass, er hat glaube ich gemeint, 70-80% müssen heute auch mal reichen und du hast schon gemerkt, dass sie nicht bei 100% waren, aber eine FC Bayern Mannschaft auch mit der individuellen Qualität und den 6-9 in der Startelf, die sich ja auch beweisen wollen, musst du trotzdem erstmal so bespielen, wie es der VfB gemacht hat. Und also da sprechen ja am Schluss wirklich alle Statistiken für Stuttgart, also in alle relevanten Statistiken, 24 Torschüsse waren es zu 10, 11 zu 3 aufs Tor, Ballbesitz 58%, trotzdem sogar auch noch mehr Kilometer abgerissen, deutlich mehr Sprints gemacht und ja, so sein wilden, aber konstruktiv wilden Spielstil, den ja Sebastian Hoeneß pflegen lässt, mit vielen interessanten Laufwegen, Spielrotationen und so. Und genau so eine Mannschaft ist dann eine Mannschaft wie den Bayern, die dann da vielleicht mit bisschen weniger Prozent herkommt, extrem große Probleme bedeutet. Also es spielt schon auch mit rein, aber da war ganz viel VfB auch. Das war der Fußball, den wir diese Saison einfach auch lieben gelernt haben.
Genau so sehe ich das auch. Ich würde sogar sagen, Philipp, wir haben ja in den vergangenen Wochen über viele tolle Siege des VfB berichten dürfen. Wenn sowas wie das 5-2 gegen Leipzig, also im Heimspiel, das 5-2 gegen Leipzig, so der erste richtige Knaller war und wenn das 1-0 in Dortmund vielleicht der wichtigste Sieg war auf dem Weg in die Champions League, dann ist für mich dieses 3-1 gegen die Bayern so die Kulmination all dessen. Also die gesamte Entwicklung rückblickend des letzten Jahres kulminierte für mich an diesem Samstagnachmittag. Wenn du die Bayern zu Hause schlägst, und Mario hat gerade ein paar Daten vorgelesen, wir werden nachher von Felix noch einige hören, all das, was sich zugetragen hat vom ersten Tag seiner Verpflichtung, mit der Rettung über die Relegation, spielerischen Entwicklung, taktischen Entwicklung, persönlichen Entwicklung, das alles fand in meinen Augen am Samstagnachmittag den Höhepunkt und das hast du auch in den Augen der Fans gesehen.
War schon früh abzusehen, dass der VfB erst dann genügsam sein wird an diesem Nachmittag, wenn der Schiri abgepfiffen hat und in die Kabine zurückgeht. Also das, ich weiß noch, als es 1-1 stand, habe ich mich ganz kurz gefreut, weil es mein Tipp war. Dann habe ich aber zur Kollegin neben mir gesagt, viel zu früh, wird niemals so ausgehen. Ja, und genau so kam es. Und ich glaube, du kannst die Gier und dieses niemals satt sein, was in dieser Mannschaft anscheinend ist, nicht besser beschreiben als Serhou Guirassy selbst mit seiner Grätsche in der Nachspielzeit, die das 3-1 und damit den endgültigen Deckel auf der Nummer überhaupt erst möglich macht. Das ist so sinnbildlich, dass du eigentlich gar nicht mehr Großes dazu sagen musst. Du musst dir nur anschauen, dass der Typ, der die Liga kurz und klein knüppelt, seit Saisonbeginn anscheinend nichts Besseres zu tun hat, wie in der Nachspielzeit eine Grätsche, also erstmal läuft er an, er presst, obwohl das und dann auch diese Grätsche, das ist, dann brauchst du nicht mehr dazu sagen. Wenn du wissen willst, wie es um das Mindset dieser Truppe bestellt ist, dann schau dir einfach diese Szene an, die sagt alles.
Und vor allem, dass dann auch auf einmal noch Silas mit Tor und Vorlage, ich glaube, ich habe es in den Highlights irgendwie so ausgedrückt, der einzige vermeintlich in dieser Saison, bei dem es nicht so flutscht wie bei allen anderen, dass der sich dann auch noch endlich belohnt. Ich glaube, das hat auch alle gefreut, hat man beim Jubel dann auch sehr gesehen.
Ja, korrekt.
Und ich würde sagen, was unsere Eindrücke so waren, haben wir jetzt schon mal ansatzweise gehört. Lass uns mal ganz kurz hören, wie denn die Eindrücke des Trainers waren nach dem Spiel. Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz.
Aus unserer Sicht war die erste Halbzeit sehr gut. Eigentlich habe ich da nur den Elfmeter, der uns auch so ein bisschen den Stecker gezogen hat. Wir hatten Kontrolle, hatten auch einige aussichtsreiche Situationen. Ja, da ist viel aufgegangen. Zweite Halbzeit war es ein offeneres Spiel. Ja, und ich habe auch mehr klare Strafraumsituationen gesehen, gerade nach Umschaltsituationen. Das hat mich so ein bisschen an das Hinspiel erinnert. Da waren wir ein bisschen zu gierig, gerade in der Anfang zweiter Halbzeit, ein bisschen zu früh, zu hoch attackiert. Wurde aber auch dann wieder besser. Und dann hatten wir auch nochmal mit Dennis, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Ein, zwei Situationen, wo wir den letzten Pass nicht gut spielen. Aber am Ende haben wir dann das Ding noch auf unsere Seite gezogen, worüber wir richtig, richtig glücklich sind, weil das bedeutet, dass wir es jetzt aus eigener Kraft geschafft haben, in die Top 4 zu kommen, die Berechtigten in der Champions League zu spielen. Und das war für uns das große Ziel heute. Und das haben wir geschafft und das macht uns alle sehr, sehr stolz. Dankeschön.
Soweit der VfB-Trainer nach dem 3-1 Heimsieg gegen den FC Bayern. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, Mario. Was ich auffällig fand, und auch deswegen sehe ich in diesem Spiel so eine Art Kulmination, ist, wenn man einfach auf die Torschützen schaut. Ja? Du hast gerade angesprochen, Silas Assist und Torschütze, aber auch Leonidas Stergiou, Wu Yong Jong, für den sich auch so ein Kreis schließt, der am ersten Spieltag gegen Bochum einen 100%er liegen lässt, seitdem auf sein erstes Bundesligator in der Saison wartet und jetzt einfach das entscheidende 2-1 macht. Der VfB ist einfach auch wahnsinnig unberechenbar. Oder um es mit den Worten meiner Eltern zu sagen, du weißt gar nicht, wer da als Sixers ein Tor schießt. Also das ist schon verrückt irgendwie.
Total. Ich finde, das gerade das Tor Stergius zahlt auch ein bisschen darauf ein, was ich vorhin mit diesen interessanten Laufwegen gemeint habe. Da kann ich schon mal ein bisschen Sneak Peek auf unsere Sendung am Freitag machen. Da wird das Sepp Kneißl ein bisschen analysieren. Dass es den, also das bei den Stürmern, glaube ich, ist das schon öfter aufgefallen, dass die so tiefe Laufwege machen. In dem Fall ist es ja, er wirft selber den Ball ein, alles steht so ein bisschen und Undaf hat sich fallen lassen und zieht Aufmerksamkeit auf sich und bindet auch Abwehrspieler, weil er natürlich auch ins Dribbling gehen könnte, abschließen könnte, aber dann zieht er die Spieler und sogar ist ein Abwehrspieler oder ein Mittelfeldspieler, sieht man es auch häufiger, macht diesen tiefen Laufweg hinter die Kette. Klar, der Chip, den musst du dann auch genau erstmal so spielen, wie es Undaf macht, aber deswegen ist es auch so vom Ansatz her, glaube ich, symptomatisch dafür, was den VfB dieses Jahr so stark macht auch.
Ich würde diesen Kreis deswegen noch ein bisschen weiterziehen wollen. Christian, du hast gesagt, du kannst nicht, da kann jeder treffen. Ich gehe noch weiter, da kann jeder alles spielen. Du hast am gegen Bayern eine Viererkette gehabt mit links Ito, dann Anton, dann Roh, dann Stergiou. Die können alle Innenverteidiger spielen oder Außenverteidiger, auch wenn es Anton unter Labbadia nicht gern gemacht hat, aber er konnte es, er hat es solide gespielt. Karasor und Stiller können beide Innenverteidigung spielen. Haben das in dieser Saison auch schon mal gemacht. Stiller in Dortmund beispielsweise, aber auch situativ im Spiel. Sie lassen sich immer wieder fallen zwischen die zwei Innenverteidiger. Außenbahn, Mittelstädt, Stergiou, Leveling, Wagnermann, die kannst du halt auch in dem 4-3 vorne spielen lassen. Oder sie spielen Schiene. Oder sie spielen klassischen Außenverteidiger. Und vorne kannst du gerade so weitermachen. Jeder kann da mindestens zwei Rollen in zwei Systemen ausfüllen und genau das macht es dem Gegner natürlich schwer, diese Mannschaft auszurechnen. Und auch da nochmal schließt sich ein Kreis, die einzige Truppe oder der einzige Trainer, der Hoeneß komplett ausgecoacht hat in dieser Saison, war Tuchel in der Vorrunde. Das 0-3 in München, es war das einzige Spiel, wo der VfB wirklich taktisch gesehen gar nichts zu melden hatte. Die wurden einfach ausgecoacht, konnten und nichts dagegen unternehmen, wurden 90 Minuten lang hergespielt. Mit kleineren Ausnahmen, 2-3 Minuten Phasen, 5 Minuten Phasen vielleicht. Und das ist schon beeindruckend. Zumal wir von einer Mannschaft sprechen, die halt, das muss man immer sich noch vor Augen halten, vor anderthalb Jahren quasi am Abgrund stand und von denen jeder gesagt hat, es ist eine Truppe, mit der gewinnst du keinen Blumentopf. Anscheinend geht's doch.
Was ich sehr interessant finde, Philipp, du hast gerade auch Namen aufgezählt, derer, die am Samstag auf dem Platz waren. Punkt 1, ich habe ja vorher schon die Ergebnisse beispielsweise zu Hause gegen Leipzig und in Dortmund aufgezählt, jetzt gegen die Bayern. Das heißt, der VfB ist da oben, aber er ist nicht nur da oben, indem er irgendwie die Kleinen unten schlägt, sondern indem er auch die direkten Duelle gegen Champions-League-Teilnehmer gewinnt. Und wenn du Spieler aufzählst, die auf dem Platz stehen und alles spielen können, finde ich auch beeindruckend zu sehen, wie der VfB in solchen Spielen Sperren kompensiert. Im Heimspiel gegen Leipzig war Karasor gesperrt. Im Auswärtsspiel in Dortmund war Anton gesperrt. Gegen die Bayern waren Mio und Mittelstädt gesperrt. Das siehst du aber auf dem Platz nicht. In direkten Duellen gegen Spitzenteams fehlen solche Stammspieler und du schaust das Spiel an und du, also sie fehlen gar nicht in den Momenten, Mario. Das ist das, was ich so krass finde. Hinterher hat man sich gefragt, naja, Mittelstädt hat gar nicht gespielt. Ja, so what?
Ja, ich glaube, finde, das ist auch ein ganz wichtiges Rezept, wenn man noch einen Ausblick auch auf die Zukunft werfen möchte, da beim VfB. Das sind Vereine, die vielleicht nicht zu den Top 2, dieses Jahr vielleicht ja schon dann, aber sagen wir auf eine große Periode gesehen, dann in bestimmten Ligen sein wollen, müssen sich an Kontinuität auf der Trainerposition, finde ich, darüber beweisen und dass es eine klare Identität gibt, die nicht zwingend was mit Einzelspielern zu tun hat. Ich ziehe da jetzt mal auch wieder einen Italien-Vergleich, vielleicht zieht ihr die ja nächstes Jahr auch in der Champions League, aber Atalanta unter Gasperini, Ne? Wir haben sie in der Corona-Saison gesehen, oh, alles krass, was die da aufgebaut haben unter ihm, aber jetzt gehen da Gosens und ganz wichtige Spieler weg. Mm-mm. Sondern das System und der Verein ist größer als der Einzelspieler und jeder muss alles können. Und klar hat ein Trainer auch, wie es Sebastian Hoeneß zum Beispiel mit Angelo Stiller, ganz bestimmte Lieblingsspieler auch oder welche, die extrem gut zu ihm passen. Aber die Idee ist größer als der Einzelspieler. Und das irgendwie zu konservieren, wird dann auch ja die Kunst oder die Hürde sein, glaube ich, die man dann in den nächsten Jahren auch mit Doppelbelastung und gestiegener Anspruchshaltung, ich weiß ja, in Stuttgart Anspruchshaltung ist immer auch dann, die geht ganz schnell nach oben.
War zumindest immer so. Ja. War zumindest immer so. Ja. Ich tatsächlich habe erst vor beim Spiel mit jemandem drüber gesprochen, in der Halbzeitpause auf der Tribüne oben, hat man auch genau das Thema. Ich glaube, zumindest das Umfeld dahingehend ganz gut einschätzen zu können, ich glaube nicht, dass das nochmal passiert, weil also zumindest nicht gleich, das, was da vor 10 Jahren passiert ist, als es niemand mehr gereicht hat, Europa League gegen, HNK Rijeka.
Sag den Namen, fürs Bingo, bitte. Sag den Vereinsnamen.
Cerno Moritz Burgas, war's der?
Ich hatte auf Dinamo Zagreb gehofft, Mann.
Ja, Dinamo Zagreb-Referenzen sind dein Job hier in diesem Podcast, da habe ich nichts mehr zu tun.
Aber da habe ich auch dran gedacht, auf einmal waren da dann nur noch 20.000 im Neckarstadion.
Ach was, nicht mal, 12, 13, ja, weil alle die Nase gerümpft haben, was wollen wir denn mit denen da, ja, mit diesen Gegnern, nee. Und das ist wie so eine, Stachel im Fleisch bei vielen, zumindest viele, mit denen ich mich unterhalte in den letzten Wochen und Monaten. Und diesen Fehler wird das Umfeld, glaube ich, nicht nochmal machen. Du wirst eher was sehen, was an Köln damals in London oder Frankfurt in Barcelona rankommt, ja, in der nächsten Saison. Du wirst Völkerwanderungen erleben, schwäbische Völkerwanderungen, ja, die ganze Städte einnehmen. Aber es
aber in Berlin wird keine Champions League gespielt, oder? Ah, das sind sie eh schon da.
Berlin ist aber, glaube ich, trotzdem ein gutes Stichwort, wo wir nachher noch drüber sprechen können, wenn es direkt dann um den VfB in der Champions League geht, weil da gerade immer so gerne ein bisschen der Quervergleich gezogen wird, ja, zwischen Union und dem VfB, kann das möglicherweise in die ähnliche Falle gehen. Naja, werden wir nachher besprechen. Ich würde gerne noch kurz beim Bayern-Spiel bleiben und tatsächlich einmal kurz, Philipp, weil wir ihn jetzt auch mal zum Man of the Match gemacht haben, Leonidas Stergiou, über den wir oft immer so was angerissen haben, aber halt dann immer so kurz wie in so einem kleinen Nebensatz unseres Podcasts erwähnt, wo wir jetzt aber endgültig gesehen haben, spätestens jetzt, aber wir haben es auch schon davor beispielsweise in Dortmund gesehen, dass dieser Spieler absolut sich da festgespielt hat, jetzt vielleicht nicht in der Stammelf direkt, aber als Spieler, auf den sich Sebastian Hoeneß 100% verlassen kann, der möglicherweise sogar noch auf den EM-Zug aufspringt mit der Schweiz.
Das Einzige, was der am vergangenen Samstag nicht hinbekommen hat, ist eine Dopingprobe zeitnah abzugeben. Also ich habe in der Mixzone auf ihn gewartet bis, nämlich 19:35 oder so. Dann kam er endlich, ja, nachdem er, keine Ahnung, Kaffee und was ich Mineralwasser weggelitert hat, ja, um pinkeln gehen zu können. Aber ja, das ist, er hat selbst gesagt, weil er am Anfang wenig Spielzeit gesehen, kam hierher aus St. Gallen. Ich weiß noch, wie ich mit Peter Zeidler telefoniert habe, seinem Trainer. Der meinte dann so, hey, den werden alle unterschätzen. Der wird aber sehr professionell sauber seine Arbeit machen. Der hat Oberschenkel wie Baumstämme, sieht aus wie so ein griechischer Adonis und wird jedem wegrennen, den du ihm entgegenstellst. Und genauso ist es gekommen. Ne? Und hinten raus hat er dann selbst zu mir gesagt, ich habe einfach versucht, meine Arbeit zu machen, hier die Tipps anzunehmen, die man mir gegeben hat, ruhig zu bleiben. Und als die Chancen da waren, habe ich sie halt dann versucht zu ergreifen. Jetzt ist halt so, dass diese Chancen, das siehst du, die Grundqualität des Spielers, die waren halt nicht gegen Heidenheim, Bochum oder Mainz, sondern die waren halt Dortmund, sie waren Bayern und die Woche davor, was war der Gegner letzte vor den Bayern? Leverkusen. Wo er die Einsätze bekommen hat und hat da gezeigt, dass er in der Lage ist, auf Augenhöhe damit zu spielen. Nicht gegen Gegner, die du halt nicht so hoch ranken darfst. Ja? Und das ist schon eine Ansage dazu, die, sag ich mal, Kaufoption, die erschwinglich ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Leo Stergiou demnächst dauerhaft den Brustring spazieren trägt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber also bei der Arbeit auf dem überstreift, weil der hat nachhaltig, glaube ich, bewiesen, dass er hierher gehört und einen sehr, sehr guten Job macht. Und wenn er wirklich von Hakan Yakin nominiert werden würde, wäre das natürlich, wie sagt man so schön, die Kirsche auf der Sahne für ihn, für diese Saison. Völlig verdient, meiner Ansicht nach. Ja.
Mario, gibt's aus deiner Sicht mit Blick auf das Bayern-Spiel, du hast Silas vorher schon angerissen, aber wenn du dir einfach diese 90 Minuten nochmal Revue passieren lässt vor deinem geistigen Auge, was ist das, wo für dich am Ende dasteht, jawohl, dieses 3-1 ist hoch verdient, wir haben es, glaube ich, schon in den Zahlen angerissen, aber das ist das, was den VfB einfach ausmacht in dieser Saison und genau deswegen gewinnen sie jetzt heute solche Spiele wie gegen die Bayern. Ist es dieser Spirit?
Ja, auch dass sie dann zum Beispiel in der Phase, in der kurz nach der Pause die Bayern ein bisschen besser waren und eine gute Chance hatten, wo ich ehrlicherweise sage, auch die Rückwärtsbewegung nach einem super guten Pass von Kane auf Choupo-Moting, dass er da noch so abgedrängt wird und er dann noch bedrängt zum Abschluss kommt. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler da mitgegangen ist. Was, Anton?
Ich meine, es war Roh, aber Roh oder Anton, einer von beiden war es, ja.
Aber sozusagen da in der Aktion zu bleiben, okay, der Abschluss ist dann trotzdem nicht gut von Choupo-Moting, muss man auch sagen. Aber selbst wenn da die Bayern in Führung gehen, glaube ich nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und das ist dieses, das ist manchmal, ich finde, man muss es auch nicht mal mit Zahlen oder mit taktischen Analysen, wer kippt ab und wer ist im Halbraum, sondern das ist auch vom Fernseher und im Stadion hat man zu keinem Zeitpunkt an dem Tag das Gefühl gehabt, dass der VfB dieses Spiel verliert. Und das ist einfach hängen geblieben. Also kein Einzelspieler, keine Aktion, sondern diese, ja, wie gesagt, auch wenn es nur 70-80% von den Bayern waren, manche, aber man hat sie ja dominiert. Und das, ja, das bleibt hängen.
Ich finde, das trifft's ganz gut, weil du sagst, man hatte dann nicht das Gefühl, dass der VfB das Spiel noch verlieren würde. Andersrum war es bei mir so, in dem Moment, als das 2-1 fällt, war für mich klar, dass der VfB dieses Spiel gewinnt. Also, dass sowas wie in Leverkusen nicht nochmal passieren würde. Das ist verrückt, dass man sich sowas denkt, ne? Ein Heimspiel gegen die Bayern, du schießt kurz vor Schluss das 2-1 und normalerweise passiert was? Du ziehst dich zurück, lassen den Ball nochmal laufen und versuchen noch irgendwie zu einem Last-Minute-Tor zu kommen. Aber das ist nicht mal ansatzweise passiert. Nach dem 2-1 waren die Bayern raus aus dem Spiel, weil der VfB sie gar nicht mehr reinkommen lassen.
Mhm. Ja. Ja, die Überzeugung. Einfach Überzeugung und ja, Glaube an das eigene Spiel und auch Glauben, dass es richtig ist, anzulaufen und zu pressen. Ich meine, das ist es nicht auch das 2-1, das nach einem Ballverlust der Bayern in der Vorwärtsbewegung auf der linken Seite passiert, weil sie da auch anlaufen und die ganze Zeit dran glauben, dass der Plan, den sie haben, den sie vom Trainer mitgegeben bekommen haben, dass das der richtige ist. Und wenn du das mit Überzeugung spielst, dann ist Fußball auch manchmal einfach.
Auch danach noch. Also sowohl diese halb gechippte Flanke von Silas auf den langen Pfosten, sowas hat er vielleicht in all den Jahren hier, kann er in einer Hand abzählen, wie oft er so einen Ball geschlagen hat. So, ja. Und dass Jong dieses im Endeffekt, also despektierlich gesagt, südkoreanische Streichholz da hochgeht und den reinköpft gegen Neuer am kurzen Eck, also von Neuer aus gesehen, kurzes Eck. Also da ist in jeder einzelnen Sequenz dieser Szene ist genau diese Überzeugung, die Mario gerade angesprochen hat, zu sehen, weil sonst machst du dieses Tor einfach nicht. Ja. Und ja, alles in allem ein runder Nachmittag und ich bin gespannt, ob Felix jetzt in unserem Mein VfB-Abschlussbericht Daten zusammengesucht hat, die diese Dominanz und diese Überzeugung untermauern, von dem wir gerade gesprochen haben.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Da ist er, der erste Heimsieg des VfB gegen die Bayern seit 2007. Ein verdientes 3-1 mit Hoeneß auf dem Zaun. Wieder einmal entschied der VfB das Spiel mit einem Abstand von mindestens 2 Toren in den letzten etwa 15 Minuten endgültig für sich. Das gelang nun schon zum 11. Mal. In Mainz, gegen Darmstadt, in Köln, gegen Wolfsburg, bei Union, gegen Bremen, gegen Dortmund, gegen Leipzig, in Freiburg, gegen Mainz und nun gegen die Bayern. Bayern. Leonidas Stergiou erzielte sein erstes Tor im VfB-Dress. Dasselbe auch bei Ex-Bayern-Spieler Wu Yong-Chong. Ab in die Bundesliga-Daten zum Spiel. Der VfB hatte 1,97 Expected Goals, die Bayern 1,56. Die 11 Torschüsse waren die geteilt zweitmeisten der Stuttgarter Saison. Der FCB hatte 3. Ballbesitz 55-45%, 659 zu 424 Pässe. Diese gespielt mit starken Passquoten im Vergleich. 91% beim VfB ist der geteilt beste Wert der Saison und das geteilt mit dem Hinspiel in München. Bei den Bayern 86%, der geteilt zweitbeste Wert unter den Gegnern des VfB in dieser Saison. Auch hier unter anderem geteilt mit dem Hinspiel. Man könnte meinen, im Saisonendspurt wird es weniger intensiv. 113,3 Kilometer Laufleistung im Tabellendritten war der drittniedrigste Wert. 108,4 beim Tabellenzweiten war der zweitniedrigste Wert unter den Gegnern. Vergleichsweise niedrig waren auch die Sprintwerte, 207 zu 186. Saison-Tiefstwerte gab es nach 32 Spieltagen bei den gewonnenen Zweikämpfen 64 zu 67, 3 zu 1 Ecken und 10 zu 8 Fouls. Der VfB Stuttgart ist nun schon seit 11 Heimspielen ungeschlagen, seit dem 2 zu 1 Heimsieg gegen BVB Ende letzten Jahres. Mit dem 21. haben die Stuttgarter nun auch ihren Siegesrekord in einer Saison eingestellt. Nun in Meistersaisons 1991-92 und 2006-2007 gelangen ebenfalls 21 Siege und zwei weitere Siege sind ja auch noch möglich. Die Weiß-Roten haben damit nach 32 Spieltagen schon 34 Punkte mehr geholt als noch in der letzten Saison. Das ist zusammen mit Leverkusen neuer Bundesliga-Rekord in Sachen Punktezuwachs und dieser kann ja auch noch weiter ausgebaut werden. Die überragende Saison des VfB zeigt sich auch in einer weiteren bockstarken Statistik. Mit 14 Punkten aus 5 Spielen haben die Schwaben zusammen mit Meister Leverkusen die meisten Punkte in direkten Duellen gegen die Top 5 Teams der Bundesliga geholt. Bei der letzten Meisterschaft 2007 holten die Schwaben 70 Punkte. Der VfB steht nun bei 67 Punkten und kann noch 6 weitere holen, also die Meistersaison weiterhin bis zum Ende übertreffen.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Stuttgart in der Champions League, Stuttgart in der Champions League. Liebe Leute, wir haben es euch versprochen, in der vergangenen Woche ist die Champions League-Qualifikation des VfB uns ein bisschen in die Aufzeichnung reingegrätscht, weil wir am Mittwochnachmittag aufgenommen haben und dann am Abend feststand durch den Dortmunder Hinspielsieg gegen PSG, dass der VfB wirklich safe nächste Saison in der Königsklasse spielt und das wollen wir jetzt natürlich nochmal aufgreifen, weil das kommt ja nicht alle Jahre vor. Mir fällt jetzt keine simplere Frage ein, außer hättet ihr damit gerechnet? Oder anders, Mario, wann in dieser Saison war dir denn klar, die schaffen das wirklich, die ziehen das wirklich durch, da gibt's kein Downfall oder sowas?
Ich glaube tatsächlich, da als ich im Stadion gegen Heidenheim war, da haben wir, glaube ich, an dem Tag auch drüber gesprochen, dass zumindest die Europa League fix ist. Aber dass sie da auch wieder noch den Ausgleich erzielt haben, nachdem Heidenheim ja das Spiel gedreht hatte, was ja eigentlich wirklich dafür sprechen würde, also es ist so ein Genickschlag und dann kommst du da wieder und holst nochmal einen Punkt. Ich glaube, da hatte ich so ein lustiges Gefühl wie 2004, da gab es ein ähnlich wildes Spiel. Mein Herz schlägt ja für Grün-Weiß. Und ich weiß, 2004, dreimal Bordon, dreimal Ailton. An dem Tag stand ich im Gästeblock und wusste, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Jetzt werden wir Deutscher Meister. Und so hatte ich es da bei Stuttgart ein bisschen mit der Champions League. Ich habe gemeint, das ist zu stabil. Also wenn du da nochmal zurückkommst und einen Punkt zumindest mitnimmst, wo ja auch Sebastian Hoeneß gesagt hat, der Punkt kann noch wichtig sein. Klar, jetzt wird's gar nicht mehr so knapp, aber es stimmt, das war dieser Spirit. Sagen sie, nein, das ist klar ärgerlich, dass man hat das Spiel gedreht, geführt, aber Heidenheim hat es gedreht, whatever, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man da dann auch den Punkt mitnimmt und sagt, der ist heute wichtig. Da, an dem Tag habe ich gedacht, nee, hier wird nächstes Jahr Champions League Fußball gespielt.
zumal du auch im Stadion gewesen bist und da, glaube ich, die Atmosphäre mitbekommen hast, das war ich auch. Und das war wirklich so ein Moment. Ja, ich erinnere mich noch an Dennis Undaff, der noch ein bisschen verärgert war, ob das denn, was sich so davor zugetragen hat, aber dann trotzdem den Punkt mitnimmt. Philipp, wir haben das ja schon vor ein paar Wochen, ich glaube, wir haben dann irgendwann uns mal getraut, dieses YouTube-Video zu machen, um mal den Champions-League-Modus zu erklären. Könnt ihr bei uns natürlich weiterhin nachschauen. Das ist
schon ein paar Wochen her, tatsächlich.
Ja, das heißt, wir waren schon tatsächlich ein paar Wochen vorher ein bisschen angefixt, aber trotzdem ist es dann nochmal was anderes, wenn der Schritt dann wirklich auch rechnerisch offiziell ist.
Ja, und ich glaube, deswegen also musst du auch dieses Bayern-Ergebnis nochmal umso höher werten. Die wollten sich nicht nachsagen lassen, die haben das nur auf dem Sofa geschafft. Sondern die wollten ein Statement setzen und sagen, nein, wir schaffen das nicht nur aus eigener Kraft, wir putzen auch noch die Truppe da weg dafür. Ja. Und das ist schon, ich weiß nicht, wie hoch man das eigentlich werten kann, sollen, muss. Ich hatte, weil du ja gefragt hast, ab wann war das Gefühl da, ich hatte nach dem, also eigentlich war es schon fast rund um das Leipzig-Spiel. Also die Antwort auf diese zwei Niederlagen zum Jahresstart gegen Bochum, Mönchengladbach, der Hinrundenabschluss quasi, wo alle gesagt haben, Downfall, dies, das, da ist jetzt die Luft raus, das war's. Und dann kommt die Reaktion, sie kommt nicht nur gegen Leipzig, sie kommt die Woche drauf gegen Freiburg. Dann dieses phänomenale DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen, auch wenn es eine Niederlage war. Danach die Woche drauf 3-1 gegen Mainz. Du hast einfach gesehen, da ist nichts mit Downfall. Das hat Substanz. Das wird dann vielleicht hier und da nochmal einen Rückschlag geben, im Sinne von, nicht jeder Mensch ist in der Lage, 34 Spieltage hintereinander weg immer dasselbe an Leistung anzubieten. Das ist ganz normal. Solche Spiele gab es. Heidenheim war eins davon, wo sie ein bisschen, zumindest ein Teil von dem Spiel halt nicht an ihr Limit kamen, aber du hast sofort gesehen, da die gehen da nicht mehr weg. Ja, und wenn wir jetzt in unserem Podcast-Feed zurückscrollen werden wir auch Folgen von damals finden, wo wir da schon drüber gesprochen haben, weil das einfach so augenscheinlich war. Ja, und umso schöner, dass wir es durchziehen konnten bis Ende jetzt. Ja,
ich erinnere mich auch an diesen Doppelschlag zum Jahresstart in Gladbach und in Bochum. Da haben wir uns dann tatsächlich auch gefragt, Achtung Mario, ob der VfB nicht decoded sei. sind dann aber zu dem Ergebnis gekommen, nein, spätestens dann mit dem Leipzig-Heimspiel. Für mich war es das Spiel in Dortmund. Für mich war es das Spiel, das gezeigt hat, ich habe es ja damals auch gesagt, direktes Duell, auswärts, Hexenkessel, ein motivierter Gegner, der schon zweimal gegen dich verloren hat, Kapitän gesperrt, dann dahin fahren, 3 Punkte mitzunehmen, gegen den jetzt Champions-League-Finalisten, 3-mal in einer Saison, 1-mal zu gewinnen, das ist schon bockstark. Und das war für mich der Moment, wo ich dann gemerkt habe, ja, natürlich holst du dann, damit ging die Saison eigentlich los, damit, das darf man auch nicht vergessen, der VfB ist jeweils in die Hin- und in die Rückrunde gut gestartet, mit wichtigen Siegen gegen Kellerkinder, Mainz, Darmstadt, Köln, zu Hause nochmal ein 1-1 gehen können, aber sich so einfach schon mal ein Punktepolster und ein Selbstvertrauenpolster geschafft, was dann eben in diesen Spielen in den direkten Duellen dann einfach auch noch zum Tragen kam. Und am Ende ist es aber nicht passiert, der Downfall, sondern der VfB ist wirklich konstant durchgegangen und ist jetzt dabei in der Champions League. Wir haben es vorher angerissen, Mario. Das ist natürlich der Punkt, der alle anschreit. Das ist die Champions League-Falle, über die wir natürlich kurz sprechen müssen. Gibt's die für den VfB? Siehst du die nicht? Ich sag's vorneweg, schon mal meine These. Ich sehe zumindest nicht das passieren, was mit Union Berlin passiert ist. Das liegt schon allein an der Spielweise des VfB, die deutlich dominanter ist und die einfach, ja, die Spieler einfach in ihren Venen mittlerweile haben und nicht mehr loslassen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es zumindest so schwierig sein wird wie für Union. Aber 8 Spiele mehr ist natürlich schon ein Brett.
Ja, in jedem Fall. Ich finde, bei Union muss man in der Gesamtbetrachtung auch mit dazu nehmen, dass sie vom eigenen Weg abgekommen sind. Also sie haben Spieler geholt, die, keine Ahnung, für Trikotverkäufe vielleicht gut waren. Dann haben sie Spieler geholt. Das lasse ich jetzt weg, was ich da sagen wollte. Aber dann haben sie Spieler geholt, die vor allem, das ist das Entscheidende, nicht Urs Fischer Fußball spielen wollten. Und dann haben die Urs Fischer Fußball gespielt und dann hat auf einmal der Urs Fischer Fußball nicht mehr funktioniert auf dem Ergebnis Zettel. Also du kannst nicht die ganze Zeit, ich mag die Statistik aber nicht, aber du kannst XG nicht die ganze Zeit überperformen. Also du kannst nicht über jede Chance immer reinmachen und nur mit Standards Spiele gewinnen, vor allem wenn dann nicht mehr alle hinter der Idee des Trainers stehen. Und mein Gott, dann holt man einen Trainer, der erst dann was anderes spielen lassen will, dann geht er zum Beispiel wieder zurück zum Urs Fischer Fußball, aber man hat seinen Wandspieler vorne verkauft, das war schon nach der Champions League Phase so, damit auch genug zu Union, aber deswegen sehe ich das so bei Stuttgart auch auf keinen Fall kommen. Die Belastung, der ist durch den neuen Modus 8 Spiele mehr auf jeden Fall schon mal, ist glaube ich etwas, das man nicht unterschätzen darf, aber im Endeffekt sind das glaube ich alles Spieler, die auch einfach Bock haben, zweimal die Woche zu kicken, und es gibt ja auch die ein oder andere Ergänzung, die dann kommen wird, und wer jetzt dann noch geht oder nicht geht. Also ich glaube, da wird ja jetzt kein Kaderumbruch beim VfB stattfinden, oder korrigiert mich.
Philipp?
Nein, ich sehe keinen, und auch meine bisherigen Gespräche mit den Verantwortlichen lassen das nicht vermuten. Ich glaube, es kommt auf 3B an in dieser Phase oder für den Club. Das ist einmal Besonnenheit, Balance und Breite. Du brauchst besonderes Handeln, nicht überdrehen, nicht zu viel wollen, innen wie außen. Das gilt für die Fans, es gilt genauso für die Leute, die im Club arbeiten und auch für die Spieler schlussendlich. Du brauchst Balance, das heißt, du musst den Mittelweg finden zwischen, wir müssen, also über allem muss die Liga stehen. Du musst dort deine Ergebnisse konstant holen, um eine ruhige Nummer spielen zu können und nicht in Gefahr zu geraten. Trotzdem diese internationalen Highlights als solche nehmen. Ja? Und du brauchst Breite, Kaderbreite. Du brauchst jetzt nicht unbedingt 3-4 Neuzugänge, die Vollraketen sind. Du brauchst lieber so ein paar Woltemades und Co., die dir Breite geben, die dir auch vielleicht Varianz oder bringen, ja, die einfach aber auch als Roleplayer in der Lage sind, dieses Pensum halt zu fahren, ja. Und das ist das, was der Club jetzt gerade ins Auge fassen muss, meiner Ansicht nach, und soweit ich es beurteilen kann, bis jetzt auch tut. Und dann wird sich zeigen, wie viele Spieler aus dem jetzigen Kader, wo ja schon ein paar dabei sind, die ziemlich gut sind, sich hinter dieser Idee vereinen können. Also wenn ich mir beispielsweise Gyasi anschaue, diese Szene des Mannschaftskreises in Leverkusen nach Abpfiff oder jetzt diese Grätsche, ich würde Teufel tun, aber ganz sicherlich nicht davon ausgehen, dass der geht. Also zumindest ist nicht als gegeben ansehen. Ja? Dafür sind die Indizien einfach, die sprechen eine andere Sprache. Ja? Klar wird der Club Transfers machen und wahrscheinlich auch einen gewissen Transferumsatz generieren müssen, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass die jetzt auseinanderfallen oder leer gekauft werden. Das sehe ich nicht.
Bei Woltemade hat Mario vorher ein bisschen gezuckt, als du den Namen genannt hast. Da müssen wir ihn natürlich fragen, kurz an der Stelle. Hat den Philipp richtig eingeschätzt? Wie siehst du ihn? Ist es genau dieser Spieler, der, ich habe tatsächlich mal vor ein paar Wochen gesagt, den kannst du dann auch locker am Wochenende gegen Mainz bringen, wenn du unter der Woche Champions League hattest. Nicht despektierlich gemeint, aber genau dieser Spieler für die Breite, weil du wirst rotieren müssen in dieser nächsten Saison.
Ja, locker. Also ich meine, jetzt hat er tatsächlich am Wochenende ja sogar nochmal dann seinen Doppelpack geschnürt. Es ist einer, der noch viel Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube aber so sehr, wie ich das mitbekommen habe und Sebastian Hoeneß krass Bock auf ihn hat, ist glaube ich Sebastian Hoeneß der ihn wirklich weiterentwickeln kann. Er hatte in Bremen ein bisschen das Gefühl, das Problem auch, dass Ole Werner, und das finde ich, kann man ihm gar nicht zum Vorwurf machen, was viele Werder-Fans gemacht haben, er teilweise sehr konservativ aufgestellt hat in der Phase, wo es wichtig war, den Klassenerhalt zu halten. Und du kannst nicht dann kontinuierlich mit 5 jungen Spielern, die sich noch am Ausprobieren und am Finden sind, spielen. Aber Woltemade hat so ein bisschen, kann im Mittelfeld super gut die Bälle halten. Ich meine, jetzt hat er ein Kopfballtor gemacht, aber er ist definitiv kein Kopfballspieler und auch kein Wandspieler. Wird er oft zu Unrecht für gemacht.
Wird er auch nie werden.
Er hat aber eine unfassbare Gabe, den Ball am Fuß anzusaugen, auf engstem Raum, trotz seiner Körpergröße, Drehungen zu machen. Er wirkt vom Körper her so ein bisschen wie es dann vielleicht jetzt noch P. Peter Crouch vom Osterdeich. Vielleicht ist er dann der Peter Crouch von der Mercedesstraße ohne Kopfballspiel. Aber ein sehr, sehr spannender Spieler, mit dem, glaube ich, der VfB, wenn er funktioniert und mit Bedacht und auch da Besonnenheit und Geduld und nicht zu viel von sich selbst wollen, auch nicht zu viel von ihm gefordert werden, eine gute Entwicklung nehmen kann. Und der safe auf jeden Fall für einen Sonntagsspiel dann oder so, gegen Gegner XY auch Startelf spielen kann, klar.
Ja, ich glaube, also es ist ein typischer, ich muss die ganze Zeit in Mittelstädt denken, ja. Also für wenig oder kleines Geld, Spieler, der zum ersten Mal wirklich von zu Hause weg ist, der das Potenzial hat, einen großen Schritt zu machen. Das ist ein typischer Breakthrough-Moment. Also ich würde mich wundern, wenn da nichts kommt. Ja, aber wir werden sehen. Wir wollen den jungen Mann auch nicht überfrachten mit Erwartungshaltung. Ja.
Ja, von zu Hause war er ja auch schon mal weg. Er war ja öfter mal verliehen. Ja,
ja, in Elversberg, die, klar. Ja, aber wir haben auch, also der Kollege Jürgen Frey, der hier vor ein paar Wochen zu Gast war, hat mit Horst Steffen gesprochen, als klar war, Woltemade kommt hierher. Steffen, ehemaliger Trainer des Stuttgarter Kickers und jetzt in Elversberg, lange Zeit schon der starke Mann. Und der hat ihn ja da ein Jahr unter seinen Fittichen gehabt und diese Saison quasi miterlebt, in der er seine bisher beste Scoring-Performance hingelegt hat, wenn auch nur dritte Liga. Ja, aber du wirst nicht umsonst zum Spieler der dritten Liga gewählt und machst irgendwie 19, 20 Scorer in 31 Auftritten, wenn du eine taube Nuss bist. So, also das geht nicht. Ja, und der hat auch gesagt, der junge Mann, der war halt auch lange, lange Zeit in Bremens Akademie so dieser, der muss es werden, Spieler. Ähnlich wie Lee Eckloff hier. Ja, und er ist halt nicht dran gescheitert, was man bei Eckloff leider mittlerweile fast so einkategorisieren muss, ja, auch wenn er, ja, das oftmals halt von Verletzungen irgendwie beeinflusst war, diese Situation bei Eckloff jetzt. Aber Woltemade kann ein Spieler sein, der hier vor dem nächsten großen Schritt steht und den dann halt für und beim VfB macht. Und es wird spannend sein, das zu beobachten. Ich glaube, wir liegen richtig, ja, aber die Zeit wird es zeigen.
Exkurs Ende. Weil wir waren ja eigentlich noch bei der Champions League und dann können Richtig. Wir jetzt an der Stelle da noch mal was machen, was wir eigentlich am liebsten sonst machen, wenn wir beide irgendwie im Dienstwagen zu Außenterminen unterwegs sind. Wir spielen Wünsch dir was.
Oh, ja.
Wir haben vorher schon von Mario gehört, Bologna, vielleicht so ein Ding. Welches Schweindal hätten es denn gern? Also gibt's Gegner, es stehen ja schon einige Teilnehmer fest, das können wir jetzt an der Stelle machen, ja. Was wären denn so Gegner, die ihr gerne sehen würdet, vielleicht in Stuttgart oder auswärts? Ich glaube, Herr Hoeneß und Wohlgemuth haben sich beide schon ein bisschen auf Real Madrid auswärts festgelegt. Es gibt ja 4 Spiele daheim, 4 auswärts gegen nicht dieselben Gegner, sondern du spielst gegen 8 verschiedene Gegner. Ich glaube, Real Madrid auswärts würden wir alle nehmen. Was hättet ihr noch so auf der Pfanne?
Ich bin wieder bei 3B. Bilbao, Brest und Bologna.
Oh, das ist gut.
Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich hätte wirklich gerne, also bei mir ist es so, es gibt, ich habe mir vor, Mario wird sicher schon kennen, weil er schon ein paar Mal da gewesen ist als Serie A-Experte, bevor ein paar Wochen endlich mal einen Traum erfüllt und war im Giuseppe Merza Stadion. Ich wollte seit Jahren immer ewig mal dahin und habe es dann vor 10 Tagen zur Meisterfeier geschafft gegen Torino. Und ja, ich finde das Stadion geil. Ich liebe so ziemlich alles dran. Also ich würde mir tatsächlich einen Mailänder-Verein wünschen, Inter oder Milan. Das ist mir fast egal.
Ich glaube dann aus sportlicher Sicht vielleicht lieber Milan gerade.
Ja, ne? Weil tatsächlich Inter schon sehr, die sind schon, also wenn die 1-0 führen, dann weißt du eigentlich, das Ding ist gewonnen. Das ist schon krass, ehrlich gesagt, die Kontrolle, die die haben.
Ja, es ist auch Wahnsinn. Ich glaube, die wissen selber immer noch nicht, wie sie gegen Atletico rausgegangen sind. Sonst wären die dieses Jahr auch wieder ganz weit gegangen. Ansonsten, wer ist denn sonst noch so qualifiziert? Also San Siro kann ich allen Stuttgart-Fans nur wünschen. Das ist ein wahnsinnig geiles Fußballstadion. Das ja, man weiß es nie genau, wie lange es noch steht. Also wenn ihr das gelost bekommt auswärts, dann fahrt dahin. Pflichtveranstaltung auf jeden Fall. Es hat Phil Bologna schon gesagt. Ich glaube, nach Turin musst du nicht. Wen hat man noch?
Ich hätte zum Beispiel tatsächlich gerne zu Hause den FC Liverpool. Ja. Weil, und jetzt halte ich mich nicht für großen wahnsinnig, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass jetzt sehr viel Glaskugel, aber im Jahr 1 nach Klopp weißt du nicht so ganz, was du da hast. das ist vielleicht so ein Ding, wo du vielleicht so ein zweites Manchester United feiern könntest, wenn alles zusammenkommt.
Hör dir mal den an. Vor ein paar Wochen haben sie mich hier noch ausgelacht, weil ich gesagt habe, wenn du Real kriegst, dann bitte am Anfang, weil dann sind sie schlagbar. Und jetzt kommt der hierher mit Junge. Ja.
Ich sehe schon die Kommentare, die zwei heben schon wieder ab. Aber einmal darf es erlaubt sein.
Wir tun alles fürs Engagement in unserem Spotify-Feed. Ja, so.
Ja? Ja, ich glaube, sonst als Auswärtsreise würde ich auf jeden Fall noch irgendwie, wenn ich jetzt selber da involviert wäre, als Auswärtsreisender Celtic vielleicht.
Da strahlt ein Philipp Meisel.
Ja. Da geht mir das grüne Herz auf. Das ist richtig.
Und was in Portugal noch?
Dann kannst du nur Braga sein, eigentlich. Also gegen Sporting als amtierender portugiesischer Meister zum ersten Mal seit Jahren kannst du auch natürlich. Benfica waren, glaube ich, letztes Mal Europapokal, letztes Mal Champions League, irgendwo war Benfica mal dabei beim VfB, deswegen wäre natürlich ein neuer Gegner da unten auch. Ja, nett, ganz klar.
Einen anderen Ort, den ich mir schon ewig gewünscht habe, damals zu Zeiten, als der VfB regelmäßiger im Europapokal war, ich wollte immer mal nach Prag zum Spiel. Ja, auch da, Slavia Sparta, auch möglich. Herrscht noch der Kampf um die Meisterschaft. Also ihr seht, wir sind so ein bisschen im Schwelgen und überlegen, was wäre denn schön. Ich glaube, ihr habt auch ganz, ganz viele traumlose Traumziele. Und das ist das Schöne, dass wir nach 289 Folgen mal so ein bisschen sinnieren können.
Also ich kenne tatsächlich Leute, die haben ihren Resturlaub 2024 jetzt komplett voll nach dem UEFA-Rahmenterminkalender rausgeballert. Ja? Also,
legitim?
Ja, kann es verstehen. Ja,
ich kenne Leute, die sind im Urlaub und kommen zur ersten Champions League Woche wieder zurück. Aber
da kenne ich auch einen. Ja. Ja. Herr Publish, sehr gut.
Ja. Alles Zufall, reiner Zufall.
Natürlich.
Wie immer packen wir euch natürlich noch die Infos zur Champions League in die Shownotes, damit ihr euch das nochmal in Ruhe zu Gemüte führen könnt, auch was bereits qualifizierte Mannschaften angeht. Da können wir jetzt wirklich einige Wochen aus VfB-Sicht so richtig träumen. Und träumen kann vielleicht auch der VfB 2, Philipp, aber erst spielen wir einen Jingle ab.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Mario, wie weit bist du mit der VfB-Akademie bewandert oder wie intensiv blickt man darauf, wenn man eigentlich Woche für Woche Bundesliga als sein Brot hat, mit dem man sein Geld verdienen muss?
Also aktuell, wenn ich ganz ehrlich sein darf, in der Saisonendphase, wo man irgendwie 3 Spiele in der Woche aus Bundesliga und anderen Ligen und Champions League im Kopf hat, zero.
Ja.
Kläre mich auf.
Ich glaube, dein letzter Kontakt mit dem Robert-Schlien-Stadion, dem Amateurstadion, war, als wir beide mal diesen Trainer gemacht haben. Das ist auch schon ein paar Jahre her. So.
Das stimmt. Ja. Das gute Matchday-Feature.
Richtig, Matchday-Feature im Robert-Schlien-Stadion. Ja. Und was soll ich sagen? Also wir haben ja hier die letzten Wochen, oder ich vor allem, immer wieder den Take gehabt, ich glaube nicht, dass der VfB 2 nochmal tatsächlich diese Substanz hat, da ein örtliches Wörtchen mitzureden um den Aufstieg aus der Regionalliga. Jetzt ist es soweit. Die sind mehr als nur mittendrin. Die Jungs von Markus Fiedler haben einen Punkt Rückstand, nämlich 59-60 auf die Stuttgarter Kickers, die noch Tabellenführer sind. Nur der erste geht direkt hoch. Der dritte ist Hoffenheim 2, dann der vierte ist Frankfurt 2 und dann ist noch wer dabei?
Freiberg.
Freiberg, genau. Also 5 Mannschaften können vor den letzten beiden Spieltagen noch aufsteigen. Theoretisch am Wochenende wird eine Vorentscheidung fallen, denn der VfB spielt gegen Frankfurt 2 und die Woche drauf gegen Hoffenheim 2. Das heißt, 2 Spiele gewinnen, dann dürfte es vielleicht wirklich reichen. Und das ist eine Situation, mit der, glaube ich, auch intern nicht mehr so viele eigentlich gerechnet haben. Die müssen gerade die ganzen Planungen neu justieren, denn es ist einfach jetzt ein realistisches Szenario, nächste Saison dritte Liga spielen zu dürfen. 2 Neuzugänge gibt es bereits, wenn man so möchte. Maurice Boyakshi kommt vom Eimsbütteler TV, auch ein sehr schöner Vereinsname übrigens. Und Tom Barth, der Kapitän der U19, hat just heute Morgen offiziell seinen Vertrag verlängert, wird nächste Saison auch in die U21 aufrücken. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Spieltage bringen. Am Samstag, wie gesagt, 14 Uhr auswärts in Frankfurt. Ihr könnt euch einen Stream anschauen bei Leagues. Der kostet 7 € für dieses Spiel. Und dann schauen, ob die Mannschaft von Markus Fiedler wirklich jetzt alles dran setzt, da hochzugehen.
Und ansonsten ist noch ganz viel Pokal für die Woche, ne?
Richtig, die U19, die spielt am oder hat gespielt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, um 16:30 ist Anpfiff gewesen in Geislingen im Jürgen Klinsmann Stadion, ne? Wenn man so möchte, mit seinem Stammverein. Da war der Gegner der SV Ulm, die U19 Union, gefährliche Mannschaft, zwar klassentiefer, aber sehr offensiv stark. Und für Nico Willig und seine Jungs ist das so der erste Matchball für den DFB-Pokal. Denn wenn du den Verbandspokal gewinnst, bist du automatisch nächste Saison in den DFB-Pokal qualifiziert. Der nächste Matchball wäre das Heimspiel am Samstag 13 Uhr gegen den FC Bayern. Gewinnt man da, wird man die Saison unter den ersten vier abschließen in der Junioren-Bundesliga und das wiederum qualifiziert auch.
Es ist noch nicht Bieruhr.
Ja, noch nicht. Für eine DFB-Pokal-Teilnahme. So, das ist tatsächlich ein Ziel natürlich, das die Jungs haben, auch weil sie nachweislich ja in den letzten Jahren da relativ gut waren im DFB-Pokal. Der VfB hat da immer ganz gut ausgesehen, auch mal einen Titel geholt. Das wollen sie natürlich wieder haben da unten. Und dann ist natürlich auch ein weiteres Argument vielleicht gegeben für Nico Willig, seinen Vertrag dann endlich dann doch nochmal zu verlängern. Es ist immer noch offen, man spricht, es sind positive Gespräche, aber es ist noch nicht klar und es wird langsam Zeit, Klarheit zu haben, denn auch bei den U19 Junioren ist definitiv schon, sie haben sich für die Champions League qualifiziert, wenn man so möchte. Die Youth League nächste Saison spielt oder findet mit dem VfB Stuttgart statt.
Läuft übrigens bei The Zone.
Ja, da guck an und das sollte man so langsam, aber sicher mal mit einer, sag ich mal, Entscheidung auf wichtiger Position angehen, das Thema, glaube ich. Aber wir werden sehen. Vielleicht können wir schon nächste Woche über trockene Tinten und so weiter dann uns unterhalten.
Die U17 ist in der Sommerpause. Die haben ihre Runde abgeschlossen mit dem 4-1 bei den Bayern. Insoweit gibt's da erstmal nichts Neues zu verkünden. Aber ganz anders sieht das aus in der Hafenbahnstraße. Bitteschön.
VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Im Heimspiel am Sonntag war es wie immer. Nur der Gegner war ein anderer. Freiburg St. Georgen gab sich die Ehre. Spiel erneut auf ein Tor. Dianas Treffen wieder. Viele Chancen ungenutzt gelassen. Und am Ende macht Mandy Islacker mit dem 4:0 den Deckel drauf. Jetzt geht's auch bei den Frauen in die Crunch-Time. 3 Spieltage noch bis Hop oder Top. Der ärgste Verfolger aus Sand gibt sich bislang keine Blöße. Und Stand jetzt läuft es auf den Big Bang am Sonntag, den 2.6. zu, wenn die Brustringfrauen in Sand gastieren. Davor liegt jetzt für die Mannschaft von Heiko Gerber das Auswärtsspiel beim FV Niefern, wo man am Muttertagssonntag bereits um 12 Uhr zu Gast ist. Wer es dorthin nicht schafft, sei aufgefordert, vielleicht per Wanderung, vielleicht auch anders, den anderen Stuttgarter Club von der Waldebene Ost zu unterstützen. Sie könnten das Zünglein an der Waage sein, denn sie spielen ebenfalls am Sonntag, 12. Mai um 14 Uhr gegen eben jenen SC Sand aus Südbaden. Die Mädels vom FSV Waldebene würden sich sicher sehr über lautstarke Unterstützung freuen. Neuverpflichtungen im Vorgriff zur neuen Saison gab es ebenfalls bereits. Sascha Glas ist hier sehr rührig und hat bereits 2 ganz junge Top-Talente an den VfB gebunden. Zum einen kommt aus zuletzt Wolfsburg die Tuttlingerin U20-Nationalkeeperin Chiara Beck. Erst 17 Jahre alt ist Innenverteidigerin und ebenfalls U-Nationalspielerin Katharina Schäfer, die von den Jungs der TSG Balingen zu den VfB-Frauen stößt. Sie wurde beim Länderpokal 2023 zur besten Spielerin des Jahrgangs 2007 ausgezeichnet. Hier zahlt sich schon jetzt das Netzwerk des sportlichen Leiters aus, der es nun schafft, diese Talente im Ländle zu halten. Auch das Trainerteam um Heiko Gerber bekommt Verstärkung. Hier übernehmen die ehemalige Jugendnationaltorhüterin Miriam Hahnemann gemeinsam mit Philipp Meister die Verantwortung für das Training der Torspielerinnen. Jetzt stehen aber in dieser Woche noch 2 Highlights bevor und die Chance für die jüngste VfB-Abteilung auf ihre ersten beiden Titel. Denn sowohl die U17-Juniorinnen und Patrick Recknagel als auch die erste Frauen stehen im Finale des Landespokals. Showdown für die Jugend ist am Himmelfahrtsfeiertag, 9. Mai, um 13.30 Uhr im Stadion des VfL Waiblingen gegen die Mädels des SV Oettingen. Praktischerweise findet auch das Frauenfinale an gleicher Stätte statt. Hier trifft der VfB ab 16 Uhr auf das Top-Team aus der Regionalliga, den SV Hegnach. Tickets hierfür könnt ihr euch bereits über den Online-Shop des VfB sichern. Somit verbringen wir alle gemeinsam den diesjährigen Vatertag in Waiblingen. Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter und auf die hoffentlich ersten Titel für die VfB-Frauen. Ein Pokalsieg wäre nämlich im aktiven Bereich gleichbedeutend mit der Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison. Wer überhaupt nicht vor Ort sein kann, dem sei der YouTube-Livestream des Württembergischen Fußballverbandes mit dem 107,7-Reporter Daniel Haug dann noch wärmstens ans Herz gelegt.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Freitag, 20.30 Uhr. Flutlichtspiel in der Fuggerstadt, Philipp Meisel.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Alliterationen einfach verboten werden. Die werden einfach verboten und dann müssen wir uns alle neue Takes einfallen lassen, weil die nicht mehr gehen.
Ja. Folgentitel ist eingekauft.
Ja, richtig.
Mario, du hast gesagt, du bist auch schon in der Vorbereitung auf das Spiel, zumindest indirekt. Ihr seid dann da wieder am Start mit der Übertragung am Freitagabend. Augsburg freitags ist eher so ein bisschen ungemütliche Kategorie, ne, für Auswärtsmannschaften.
Ja, Augsburg ist ja oft eine ungemütliche Kategorie für Auswärtsmannschaften. Also ein Team, das sehr über Intensität auch gekommen ist und eine gewisse Ekligkeit an den Tag gelegt hat. Zu den Zeiten, wo dann auch noch Stefan Reuter ab der zweiten Minute an der Seitenlinie alles angeschrien hat, was Schiedsrichter oder gegnerische Bank war. Ja, es hat sich aber jetzt zuletzt ein wenig gewandelt. Also ich fand unter Jes Torup einen super Lauf gehabt, auch spielerische Weiterentwicklung gezeigt. Natürlich ein paar so richtige Go-To-Guys mit Demirovic etc., der aber auch so einer ist, Stürmer, gegen den du als Abwehrspieler ungern verteidigst, weil er dir erstens auch wehtut und dann, ja, wie man so schön sagt, auch wenige Abschlüsse braucht, um zu treffen. Jetzt zuletzt, in den letzten 5 Spielen, haben sie 4 davon verloren. Nur einen Heimsieg eingefahren gegen Union. Und was ich relativ spannend fand, dass in dieser Phase hat der FCA, also in diesen 5 Spielen, wenn man nur die rausnimmt, die schwächste Zweikampfquote aller Bundesligisten. Nur 46,6%, aber auch die meisten Fouls. Ich deute das ein bisschen so, dass ihnen die Kraft ein wenig ausgeht gerade. Also und dass, auch wenn das nicht mehr das Grundprinzip eines Jes Torups war, diese Ekligkeit, aber die ist, gehört natürlich nochmal, Intensität gehört immer zum Bundesligaspiel dazu und dass die gerade ein bisschen ihnen abhanden gekommen ist. Also wenn Stuttgart da mit voller Power rauskommt, wird's schwer.
Zumal es ja wirklich so ist, dass das Augsburg dich einfach auch durch diese Galligkeit normalerweise immer catcht. Also wenn du da in diese Mühle mal reinkommst, kann es richtig unangenehm werden. Ich erinnere mich an ein bisschen mehr als ein Jahr her, auch schon Saisonfinish, VfB in Augsburg, Freitagabend, war schon mit Sebastian Hoeneß, 1-1. Endo hat da irgendwie den Ball reingewurschtelt, ja, noch, ja, in eine Viertelstunde, ja, vor Schluss. Das ist eins der hässlichsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das war echt nicht schön. Aber da hat einfach der FC Augsburg genau das gemacht. Die haben frühes Tor geschossen, Flanke Kopfball, und haben dann einfach auch viel zerstört. Und hat den VfB damals, Sebastian Hoeneß war noch nicht allzu lange da, aber den VfB wirklich gezwungen, mit hohen Bällen zu agieren. Und richtig so die Bälle hier lang Hafer und irgendwann dann aus dem Standard ist dann der Ausgleich gefallen. Das hat sich, das haben wir vorher auch in aller Ausführlichkeit ausdiskutiert, beim VfB deutlich geändert. Die Spielweise, das System, das was die Spieler in sich haben. Und trotzdem ist da natürlich Vorsicht geboten. Und Mario, jetzt muss ich ihn auch nochmal, damit er sich noch mal ein bisschen wohler fühlt. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen die Werderaner, die 7 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen hatten und dann der VfB zu Gast kam. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also ich glaube, das ist, wenn es ein Spiel gibt, was wirklich beim VfB so ein bisschen die Obachtsignale angehen lassen sollte, dann ist es dieses Bremen-Spiel. Wenn dir das passiert und wenn du damit ein bisschen laissez-faire reingehst, dann kann dir das im schlimmsten Fall halt auch so passieren in Augsburg.
Ja, ich glaube, man muss da an dem Spiel auch schon sonst die sogenannten Basics auf jeden Fall gut abrufen. Es wäre aber auf jeden Fall für den VfB auch eine Möglichkeit, also kann ja alle Statistiken runterbeten, in denen die Stuttgart irgendwie top, top, top sind. Auch unter prozentuale Tore aus dem Spiel heraus spricht ja für ganz viel tollen Fußball, aber die Standards funktionieren noch nicht so. Jetzt spielt man gegen Augsburg, die die meisten Standardgegentore der Bundesliga bislang gefangen haben. 19 Stück schon. Also alles andere, da ist Union Bochum und so, die im Abstiegskampf stecken. Also kann man ja vielleicht aus Stuttgarter Sicht an den Dingen noch arbeiten.
Und wer sich ans Hinspiel erinnert, Philipp, das 1-0 gegen Augsburg war eine Eckballvariante. Stille auf Undorf. So wurde Augsburg quasi in der Anfangsphase geknackt vor Weihnachten und dann nahm das Spiel seinen Lauf. Also das stimmt, der VfB hat wirklich bei Standards noch ein bisschen sein Thema, aber für Augsburg hat es in der Hinrunde gereicht. Das wäre, glaube ich, was sich die Spieler wünschen würden für die Rückrunde. Aber klar ist, die Augsburger werden da voll mit voller Intensität reingehen, zumal die wirklich tabellarisch auch noch was für sich am Laufen haben. Also das könnte
ja sogar noch was werden mit Plätzen. Ja, aber ich meine, unabhängig davon, letztes Heimspiel, Mann, da willst du dich ja irgendwie halbwegs ordentlich verabschieden von deinen Fans, die zwar sehr viel Magerkost gewohnt sind, aber sind halt immer Einsatz gewohnt und den werden die bringen. Die werden nicht nochmal mit 1-5 oder 1-4 oder irgendwas auseinanderfallen, wie jetzt letzte Woche. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden sehen, ob dann Ermedin Demirovic nachher wieder in irgendwelche Mikrofons zum Besten gibt. Er wäre in seinem Leben noch nie so hergespielt worden wie an diesem Abend oder eben was anderes sagt.
Achtung, Philipp.
Ja.
Ich habe Alliterationsalarm. Also alle weghören, die jetzt sonst einen Schrecken kriegen. Aber zum Flutlichtspiel in der Fuggerstadt hat jetzt Felix was zu sagen.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Nur noch 2 Spiele sind zu absolvieren. Das letzte Auswärtsspiel des VfB findet in Augsburg statt. Oft ist von einem Effekt nach einem Sieg gegen die Bayern die Rede. Dies im negativen Sinne. Mannschaften hatten danach schon Niederlagenserien. In dieser Saison sieht die Statistik der Teams, die Bayern geschlagen haben, wettbewerbsübergreifend, im darauffolgenden Spiel wie folgt aus. 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen in 8 Spielen. In der Tabelle ist es aktuell das Duell von Platz 9 gegen Platz 3, Heimtabelle Platz 7 gegen Auswärtstabelle Platz 4, Jahrestabelle Platz 7 gegen Platz 3, Rückrundentabelle Platz 12 gegen Platz 3 schon mal deutlicher und in den letzten 5 Spielen sogar Platz 17 gegen Platz 3. Recht ausgeglichen ist die Bilanz des VfB in Augsburg, 8-mal Augsburg, 2-mal Remis, 7-mal VfB in 17 Spielen. Der VfB Stuttgart blieb gegen den FC Augsburg zuletzt erstmals 4 Spiele in Folge ungeschlagen, es gab 3 Siege, 1 Remis. Diese Serie darf also weiter ausgebaut werden. Das Remis kam im Auswärtsspiel, quasi vor einem Jahr ebenfalls ein Freitagabendspiel. Der VfB hat die drittwenigsten Gegentore kassiert, 39. Der FCA die fünftmeisten, 57. Der VfB kassiert mehr in der zweiten, der FCA mehr in der ersten Halbzeit. Der VfB hat die viertmeisten Tore erzielt, 73. Der FCA ist hier auf Platz 8, 49. Auch die Augsburger haben einen Topscore. Gerassi steht bei 29 Toren und Vorlagen, Undorf bei 28 und Demirovic bei 25. Der VfB trifft öfter in der zweiten Halbzeit, der FCA recht gleichmäßig verteilt auf die 90 Minuten. Beide Mannschaften haben nach Führung nur noch einmal verloren. Der VfB ging mit 26 Mal geteilt am häufigsten in Führung in der Liga. Der FCA führte 17 Mal. Auch sogar die meisten Punkte nach Rückstand geholt. Dies aber auch, weil sie mit 24 Mal am zweitmeisten hinten lagen. Die Stuttgarter lagen mit 11 Mal am geteilt zweitwenigsten zurück. Ab in die Bundesliga-Daten, zuerst Augsburg, dann Stuttgart. Passquote Platz 14 gegen Platz 3, Ballbesitz Platz 14 gegen 3, gewonnene Zweikämpfe Platz 13 gegen 5, bei den gewonnenen Kopfballduellen mal Vorteil Augsburg, Platz 4 gegen 14, auch bei den Flanken aus dem Spiel 2 gegen 13, Karten Platz 7 gegen 17, VSM-Gegner Platz 2 gegen Platz 15, Laufdistanz wieder ähnlich, Platz 9 gegen 11, Sprints 7 gegen 11, intensive Läufe 10 gegen 12. Gewinnt der VfB beim FCA, dann hat er über Nacht den zweiten Tabellenplatz und damit die Vizemeisterschaft inne. Letzte Saison waren 6000 VfB-Fans in der Fuggerstadt. Für guten Support dürfte also auch gesorgt sein.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Ich sag's jetzt nicht nochmal, sonst drehen meine beiden Gesprächspartner durch und lass die Alliteration weg. Stattdessen gehen wir zu den Spielern.
Mir blutet's hier aus dem Ozean, kann man jemand.
Stattdessen lass uns über die Spieler reden, auf die es besonders zu achten gilt, aus VfB-Sicht beim FC Augsburg. Philipp, du hast dir einen rausgesucht, der den Mario vorher schon ein bisschen anklingen hat lassen und der, glaube ich, auch nach dem Hinspiel sich sehr deutlich geäußert hat mit Blick auf die Dominanz des VfB.
Das ist, ich meine, das ist der einzige, es ist ihr Kapitän, es ist ihr, glaube ich, gefährlichster Angreifer, es ist einfach der einzige Unterschiedsspieler, den die haben. So, ja. Und der ist, finde ich, einfach jemand, den man auf dem Zettel haben muss. Ich habe vor kurzem, ging auf Twitter ein Bild rum, also ein völlig verlotterter Vorgarten, ja, ein runtergekommenes Haus und in diesem verlotterten Vorgarten, beziehungsweise in der Garageneinfahrt, stand ein orangener Lamborghini Countach oder irgendwas, ein Riesenhobel, ja, teuerstes Auto, was weiß ich, von vor 15, 20 Jahren. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ungefähr. Ihr wisst, was ich meine. Also es hat einfach nicht zusammengepasst. Und dann war die Frage unter diesem oder zu diesem Bild in diesem Tweet, name a footballer compared to this photo. Und die meisten oder der erste Kommentar, den ich drunter gesehen habe, war halt Ermedin Demirovic. Also das ist so der FC Augsburg ist der Vorgarten quasi oder das Haus und das Setting und da drin steht Lamborghini und das ist irgendwie ja, also ich fand's passend. Ein passendes Bild und der Junge ist ja, der ist so gut für diesen Club so und kann dir sehr, sehr wehtun, wenn du ihn lässt. Und das ist, da kommt was zum Tragen, was Mario vorher gesagt hat, der kann dir wehtun. Also das ist kein so ein Schönwetterkicker, sondern der weiß auch ganz genau, wie er hinlangen muss, um seine Ziele zu erreichen oder wann. Ja? Und bin gespannt, ob die zuletzt ja wirklich solide Innenverteidigung des VfB da obsiegt, ja, oder ob er sich Situationen kreieren kann, die dann vielleicht plötzlich einen Spielverlauf aufmachen, mit dem vorher gar keiner gerechnet hat.
Ja, Ermedin Demirovic sicher ein, vielleicht sogar der spannendste Typ bei den Augsburgern. Ich wollte eigentlich Elvis Rexbitschei nehmen, hab dann aber gesehen, Mittelfußbruch, fällt länger aus. Ja. Und ich weiß nicht, Mario, ob du den FCA in den vergangenen Wochen ein bisschen verfolgt hast. Der fehlt denen dann schon, ne? Also das ist ja schon wahrscheinlich schon auch ein Schlüssel, der zu dieser Negativserie ein bisschen geführt hat, ne?
Ja, schon, weil er auch so ein bisschen für dieses eklige und zweikampfstarke steht in der Verbindung zwischen vorne und hinten. Ja, ich habe sie kommentiert, das ist 3 Spieltage her, auswärts in Frankfurt, als sie nach einer Führung noch verloren haben. Und da hat das Führungstor Ruben Vargas erzielt und den hätte ich euch so, nachdem ihr mir ja verboten habt, Babo und Demirovic nicht zu nehmen, dann bin ich gerade auf den umgeswitcht, um das mal hier gläserner Podcast und so, ne?
Ja, schon okay.
Volle Transparenz.
Volle Transparenz. Und Ruben Vargas hatte gerade in dieser Phase, wir haben jetzt über diese vielen Niederlagen gesprochen, aber davor war es ja unter Jes Torup bemerkenswert stark und da war vor allem auch Ruben Vargas ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der da oft dann jetzt nicht mehr auf den Außenbahnen, sondern eher so im offensiven Mittelfeld rumgewirbelt hat, aber trotzdem noch diese Geschwindigkeit und diese Tiefe auch mitbringt. Und wenn da dann zum Beispiel mal Demirovic den Ball festmacht und dann weiterspielt und er dann auch zur Grundlinie kommt, dann kann er entweder sehr gut assistieren durch eine Flanke oder da haben sie oft gesagt, das braucht er nur noch selber treffen, dann ist noch besser. Und jetzt hat er in den letzten 3 Spielen 2 Tore gemacht. Also das ist auch einer, der vielleicht nicht kein Unterschiedsspieler ist, aber auch einer, vor dem man sich in Acht nehmen sollte.
Ja, und die hat es gerade schon anklingen lassen. Ich habe mir dann nicht Rexbitschei, sondern eben Kevin Babu rausgesucht, weil ich finde, dass er wirklich auch noch einer ist, der, ja, wenn er einen guten Tag erwischt, auch noch ein bisschen dieses spielerische Element auch noch reinbringen kann beim FCA. Geschwindigkeit und hin und wieder schon auch technisch lässt er was aufblitzen. Das ist aber ein Spieler, den ich vor ein paar Jahren noch deutlich höher eingeschätzt hatte, als er beim VfL Wolfsburg frisch war. War, glaube ich, vor der Euro 21 war er auch dann fix gesetzt in der Nationalmannschaft und irgendwie ist das ein bisschen ins Stagnieren geraten. Ich habe wirklich gedacht, das wird so ein richtiger Breakthrough Außenbahnspieler.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der unter Adi Hütter bei Young Boys Bern in Europa Woche für Woche Ausrufezeichen gesetzt hat und ich dachte, boah, das wäre ein geiler Kicker, hol den hierher. Dann ging der nach Wolfsburg und dann war das wie so diese Badewanne, der so einen Schöpsel rausziehst, ja, irgendwie. Also ja, schade, ein Stück weit, aber natürlich immer noch ein Spieler, den du ernst nehmen musst, weil er in der Lage ist, Dinge zu tun, die ja entscheiden können, ganz klar. Entscheidend wird es auch jetzt, Mario. Wir machen jetzt was mit dir, was wir dir vorher nicht gesagt haben. Nämlich ein kleines Podcast-Tiki-Taka.
Erstmal Jingle.
Entweder oder. Unser Podcast-Tiki-Taka.
Du kriegst jetzt drei Entweder-oder-Fragen. Und du musst die beantworten. Und dann begründest du die Antwort im Idealfall. Und ja, wir schauen mal, wie du die schlagen wirst. Wer möchte beginnen? Christa, magst du? Oder soll
ich mache und du machst die Mitte, oder?
Das okay.
Passt doch, oder? Wir versuchen ein bisschen alles abzufedern von dem, was du magst, hoffentlich, oder wo deine Leidenschaft drin steckt. Deswegen geht die erste Frage gleich in Richtung italienischer Fußball. Welches Serie A-Spiel kommentierst du lieber? Derby della Capitale oder Derby d'Italia? Oder Derby della Madonnina?
Derby della Capitale.
Steckt viel drin in diesem Spiel, ne, immer?
Ja.
AS gegen Lazio.
Ja.
Da ist viel dabei.
Gab's doch erst vor kurzem, meine ich. Und ich habe so wunderbare Videoaufnahmen gesehen vor so einer Glaswand, wie sich so ein älterer Roma-Fan und so ein älterer Lazio-Fan quasi ein paar Nettigkeiten sagen. Ja, das ja. ist. Ja.
Also das auf jeden Fall dann noch mit als Roma, als Gastgeber sozusagen mit der Roma-Hymne davor, da geht schon Gänsehaut drüber. Und ich habe damals das letzte Heimspiel von Francesco Totti am 38. Spieltag kommentieren dürfen. Es war zwar gegen Genua, aber da weiß ich noch, da waren wir danach eine Stunde lang drauf und man hat, die Italien-Regie hat, das war wirklich 5 Sekunden weinendes Kind, 5 Sekunden weinende alte Frau, 5 Sekunden Mann, der weint. Und irgendwie nach 20 Minuten habe ich mich dann ausmachen müssen on air, weil ich selber angefangen habe zu heulen, weil du die ganze Zeit nur heulende Leute siehst. Und ja, also das bringt es schon extrem viel mit. Und Derby d'Italia, Juve Inter ist, jetzt müssen alle Juve-Fans weghören, weil es gibt im Stuttgarter Raum auch ein paar, aber ihr wisst alle selber, Max Allegri und so, das macht gerade nicht so viel, wirklich viel Spaß. Mailänder Derby, ja, also da ist Rom und Mailand, schwere Entscheidung, aber ich würde sagen, so gerade, AS Lazio ist schon, ja. Da knallt's gewaltig.
So ein bisschen mehr Herz, ein bisschen mehr Seele dahinter irgendwie gefühlt. Ja. Für mich, der da auch von außen drauf schaut. Ich bin hier in dieser Rubrik, Mario, bin ich für die Kulinarik zuständig. Deswegen ist die Frage, lieber eine Pizza Napoletana oder ein Trapezzino Milano? Was hast du lieber auf der Hand?
Die Pizza, auf jeden Fall.
Okay.
Das geht schnell.
Ich hätte es anders eingeschätzt tatsächlich. Ja?
Okay. Meine italienische Küche, finde ich, ist immer, die haben ja auch Primi Piatti, Secondi Piatti. Also eigentlich muss man sich ja nicht für eine Sache entscheiden, sondern isst sich bis zum Herzinfarkt.
Bis sie dich rausrollen aus dem Laden. Ja.
Und dann noch eine Carbonara hinterher.
Ja. Als Deckel. Ja.
Seit meinem Mailand-Ausflug bin ich Riesenfan von Focaccia übrigens in allen.
Ja.
Boah. Geil.
Definitiv.
Birnen und Rosmarin, Leute.
Das okay.
Die Dinge drauf.
Ist ja, okay.
Ich krieg Hunger.
Ich sag da jetzt nichts weiter dazu, aber okay.
So, und dann haben wir noch eine Kategorie, Mario, weil wir haben uns ja vorbereitet und ein bisschen schlau gemacht, was denn dein Herzensverein ist. Deswegen darfst du uns jetzt noch sagen, wer denn deine Werder-Legende ist. Diego oder Johan Miku?
Johan Miku.
Oh, das kam schnell.
Boah.
Ja. Johan Miku vereint alles, was ich an Fußball liebe. Die Tage, wo der Spielmacher ab der ersten Minute im Langarmtrikot mit den Handschuhen bei 15 Grad keinen Bock hat und nach 10 Minuten eine Tätigkeit begibt und dann noch pourquoi, so. Und dann dieses, okay, das hat Diego auch, aber es ist so ein bisschen wie bei guter Musik, bei guten Musikern, wenn jemand auf der Bühne steht und du siehst, dass es ihm alles leicht fällt, dass es mit so einer Leichtigkeit passiert. Und das hat Johan Miku gehabt wie kein anderer im Werder-Trikot.
Stand er nicht sogar auch bei diesem 4-4 in Stuttgart auf dem Platz damals? Weiß ich gar nicht. War das?
Nee.
Da hat er auf jeden Fall schon gespielt.
Ja,
ich weiß nicht, aber doch, der müsste schon dabei gewesen
sein. Bin ich unsicher, ich kann es nicht sagen.
Müsste man mal das Stenogramm nochmal checken. Aber das war auf jeden Fall, ich erinnere mich an diese Zeit wirklich auch, dieses 4-4, diese sensationell geilen Trikots von Werder damals. Und ein Ailton, der auch alles, was ihm vor die Flinte kam, versenkt hat. Ivan Klasnic.
Also für alle Hörer, wenn zum Beispiel Miku, kann man mal, das gibt's noch bei YouTube, das gucke ich mir in alle paar Monate mal an. Miku Tor Wolfsburg Pokal. Da ist er 25 Meter vorm Tor, bekommt einen Ball, nimmt den hoch an, lupft ihn sozusagen mit dem ersten Kontakt über den Abwehrspieler, dreht sich um die eigene Achse und bevor der Ball den Boden berührt, schießt den Volley in den Winkel. Ich glaube gegen Simon Jentsch oder so.
Ja, kann man so machen. Kann man so machen.
Das sind Namen, da frohlockt die RAN-Datenbank.
Darf ich noch zwei Spieler nachlegen?
Ja, gerne. Auf jeden Fall.
Zwei legendäre Bremer Eisenfüße. Horst-Dieter Höttges oder Uli Borowka?
Bisschen knapp vor meiner Zeit, also nie so richtig erlebt, aber ich habe natürlich, bin ja auch einer, der als Kind alle DVDs durchgeguckt hat und so, die man sich erinnert, dann würde ich schon Höttges auf jeden Fall.
Ja.
Besserer Typ auch, würde ich sagen.
Ja, auch das.
Windenrufer war auch so ein Typ, der damals auch sensationell war.
Ja.
Einer der wenigen Neuseeländer in der Bundesliga.
Da könnte man noch eine Weile weitermachen. Ich habe vor kurzem irgendwo, bei den Kollegen Nachholspiel, habe ich eine Folge gehört, mit Frank Neubart war da zu Gast. Mhm. Oder zumindest kurzzeitig zugeschaltet für ein Telefonat oder was.
Wenn wir schon beim Name-Dropping sind, dürfen wir natürlich nie den Schweizer vergessen, der mit zwei Vereinen, die nicht Bayern München heißen, deutscher Meister geworden ist. Ganz liebe Grüße an Ludovic Magnan gehen raus.
So sieht's aus. Schaffst du auch nicht als in jeder Fußballerkarriere so eine Nummer. Ja.
Was wir noch machen müssen, ganz kurz bevor wir rausgehen, also Mario, du hast dich super geschlagen mit dem Tiki-Taka. Was wir jetzt als letzte Amtshandlung noch von dir brauchen, ist ein Tipp für Freitag, Augsburg gegen VfB.
3-1 Stuttgart.
Filippo?
Ich kann dir ja jetzt schon zum Sieg gratulieren in unserem internen Tippspiel, das werde ich nicht mehr aufholen, ja, aber ich gehe Nummer 1 hoch, VfB gewinnt 4-1.
Dann sag ich, es wird ein bisschen knapper, 1-2. 2-1 für den VfB Auswärtssieg.
Ja.
Ich glaube, es wird kein wirklich ganz schönes Spiel, aber der VfB sollte das Zeug haben, da die Oberhand zu haben. Schauen wir mal, werden wir beobachten.
Wir werden es erleben.
Ja. Mario, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war eine richtig spaßige, launige Runde. Gut, dass es das können wir jetzt auch da draußen verraten, nach etlichen technischen Schwierigkeiten, die wir erst am Anfang hatten, dann doch noch geklappt hat. Es hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch sehr. Danke für die Einladung. Gerne, gerne wieder.
Wir nehmen dich beim Wort. Das heißt, sobald es Internationales zu besprechen gibt mit italienischem Kontext, dann drohen wir dir jetzt schon an, dich anzurufen und
mach das.
Nimm dir Zeit gerne Zeit dann für eine weitere Folge. Das war's.
Ich würde sagen, oder? Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit dem Rückblick dann auf das Augsburg-Spiel und dann blicken wir voraus auf den letzten Spieltag. Zu Hause geht's dann für den VfB gegen Borussia Mönchengladbach und ich würde sagen, wir gehen einfach raus aus der Folge, so wie wir reingegangen sind, mit den Szenen von Samstagnachmittag. Hoeneß auf dem Zaun. Bis nächste Woche, Leute.
So sehr danken für das, was wir erleben durften mit euch zusammen diese Saison. Ist unbeschreiblich.
Wir sind dankbar. Danke Sebastian, danke Mannschaft, dass ihr den Spaß zurückgebracht habt ins Neckarstadion.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.